Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Sie hören in Deutschlandfunk die Informationen am Morgen und wir erreichen jetzt live in Peking unsere Kollegin Gudula Geuter, die die Reise der Bundesaußenministerin nach China begleitet hat. Frau Geuter, die Außenministerin hat gerade eine Pressekonferenz gegeben. Was waren ihre wichtigsten Schwerpunkte?
Es gab eigentlich drei Punkte, die wichtig waren in dieser Pressekonferenz, die sehr viel später begonnen hat als geplant und dann auch sehr viel länger gedauert hat. Das heißt, man hatte sich durchaus etwas zu sagen und die Rahmenbedingungen waren an sich von Entgegenkommen geprägt. Der Außenminister Qin Gang, also Baerbocks Amtskollege, hat sie in Tianjin abgeholt, dem Stadt, in der sie gelandet war und in der sie gestern schon ein Unternehmen und eine Schule besucht hatte, heute nochmals ein Unternehmen der Elektromobilität mit ihm zusammen besucht hat. Er ist mit ihr zusammen im Hochgeschwindigkeitszug gefahren. Man hat also viel Zeit miteinander verbracht. Was die Pressekonferenz betrifft, war der Ton ebenso freundlich. In der Sache wurden aber beide Seiten sehr deutlich. Erst einmal allgemein, was die allgemeine Verortung betrifft, so hat Annalena Baerbock betont, viele fragten sie, wie China nun mit seiner Rolle umgehen wolle, dass sich eben anschickt, eine führende Rolle in der Welt als Weltmacht zu spielen, hat betont, wie schon zuvor, dass es nicht um eine Entkoppelung gehe, aber eben darum, Risiken zu minimieren. Sie hat auf fairen Wettbewerb gedrängt und in diesem Zusammenhang des fairen Wettbewerbs auch auf die Einhaltung von Menschenrechten. Qin Gang hat auf den letzten Punkt geantwortet, was China am wenigsten aus dem Westen und zum Schutz der Menschenrechte gebe es keine allgemeingültigen Standards. Die beiden anderen wichtigen Punkte in dieser Pressekonferenz waren natürlich neben vielen anderen die Frage nach Russland und nach Taiwan. Zu Russland hat Annalena Baerbock wie schon vorher auf die Verantwortung Chinas als Mitglied des Sicherheitsrats verwiesen und hat auch betont, dass sie bei den ja im Raum stehenden Plänen für einen Frieden von Seiten Chinas und den Aktivitäten, die bekannt sind, nicht verstehe, warum China seinen Einfluss nicht nutze, um Russland zum Ende des Krieges aufzufordern. Qin Gang hat betont, in der Ukraine bedürfe es einer politischen Lösung und mehr oder weniger wörtlich, ein Territorium ist so unteilbar wie die Sicherheit. Nun wissen wir, dass mit diesen Begriffen man in China, und dazu kommen wir gleich bei der Taiwan-Frage, noch zum Teil darunter anderes versteht, als wir das aus Deutschland im Verhältnis von Russland und der Ukraine sehen. Konkret gefragt nach Waffenlieferungen, ob es die gäbe oder ob man sich die vorstellen könnte, sagt er unter anderem, man werde kein Öl ins Feuer gießen. Und was Taiwan betrifft, hat Annalena Baerbock nochmal betont, dass Konflikte nur friedlich zu lösen seien, dass gewaltsame Lösungen nicht akzeptabel sein. Und danach nicht gefragt, hat Qin Gang sehr lang ausgeholt und hat eben noch einmal betont, man müsse, um das zu verstehen, erst noch mal sehen, woher dieser Konflikt komme. Es gebe eben separatistische Bestrebungen in Taiwan, die nicht zu akzeptieren seien. Und wer Stabilität und Frieden wolle, solle Farbe bekennen und die separatistischen Bestrebungen ablehnen. Das heißt also, in den konkreten Punkten sind beide bei den Positionen geblieben, die man auch vorher kannte. Das Gespräch war lang. Wie weit eine Annäherung stattgefunden hat, war aus dieser Pressekonferenz nicht direkt ersichtlich.
Also zusammengefasst kann man sagen, ein freundlicher Ton, aber in der Sache keinerlei Bewegung.
Ja, das muss man jetzt sehen in der Folge, ob es wirklich keinerlei Bewegung gegeben hat. Wie gesagt, aus dem, was öffentlich zu hören war, hat sich mir eine wesentliche Bewegung nicht
ergeben. Studio weiterhin Bettina Klein, noch einmal guten Morgen. Abschied von Mali. Die Bundeswehr wird dort zum nächsten Jahr abziehen. Entwicklungsprojekte sollen allerdings die Sahelzone weiter stabilisieren. Ein Interview mit der zuständigen Ministerin direkt aus Mali im Augenblick mit Svenja Schulze hören Sie gleich. Und wir schalten noch einmal nach Peking, nach der Pressekonferenz der Bundesaußenministerin. Acht Uhr und elf Minuten wird es. Es war ein Premierenbesuch. Erstmalig hat Verteidigungsminister Pistorius die deutschen Soldaten in Mali besucht. Mit dabei seine Kollegin Entwicklungsministerin Svenja Schulze. Für den nun feststehenden Abzug der Bundeswehr bis Mai 2024 gibt es gute Gründe. Doch die Gefahr wächst, dass in Mali die Terroristen die Oberhand gewinnen. Berichtet aus Bamako Kai Küstner.
Nein, eine gestellte Ausdrucksweise ist die Sache dieses Verteidigungsministers nicht.
So dass der Chef sehen, was nicht raus darf.
Mit diesen Worten auf den Lippen schreitet Boris Pistorius auf zwei Soldaten zu. Mit dem Schätzchen, das nicht raus darf, meint er aber natürlich nicht einen der Bundeswehrkameraden, sondern das Fluggerät hinter den beiden, eine Heron-Aufklärungsdrohne.
Macht sie am Boden nicht so gut wie in der Luft. Nee, das glaube ich.
Pflichtet einer der Soldaten schlagfertig bei. Nur genau dorthin, in die Luft nämlich, darf die grau lackierte Drohne schon seit Monaten nicht mehr. Der Vogel mit der gewaltigen Spannweite darf seinen Käfig, den Hangar, schon seit kurz vor Weihnachten nicht mehr verlassen, weil die Militärregierung in Mali den Deutschen solche Flüge untersagt.
Das ist sehr frustrierend, ja.
Gesteht Hauptmann Björn ein, einer der Drohnenbetreiber hier im deutschen Camp nahe der Stadt Gao in Mali.
Viele Truppen wollen gar nicht mehr rausfahren, ohne dass wir von oben schauen und, ich sag mal, so ein kleiner Beschützer am Himmel sind.
Die Drohne, die nicht fliegen darf, ist damit zu so etwas wie dem Symbol der gescheiterten Beziehung zwischen malischer Militärregierung und internationalen Truppen geworden. Und einer der Gründe, warum die Bundeswehr das Land bis Ende Mai 2024 verlassen wird. Das passiert auch auf das Risiko hin, die UN-Mission MINUSMA zu schwächen, in deren Rahmen die Bundeswehr hier in Mali eingesetzt ist, und das Land seinem Schicksal zu überlassen.
Die Gefahr besteht, theoretisch ja, das ist so.
Gibt auch der Bundesverteidigungsminister bei seinem Antrittsbesuch in Gao zu.
Aber das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass wir mit unseren Streitkräften, mit unseren Kompetenzen, die wir hier haben, nicht das tun können, wofür wir hergekommen sind. Und das liegt nicht an uns, um es jetzt mal so auszudrücken.
Pistorius' Antrittsbesuch jedenfalls stand ganz im Zeichen des Abzugs. Vor den Deutschen hatte die Putschregierung in Mali auch schon die Franzosen vergrault. Und auf der Suche nach Partnern, die als Ersatz für die Franzosen mit ihnen gemeinsam in den Kampf gegen die Terroristen ziehen, wurde das Militärregime ausgerechnet bei den Russen fündig. Konkret bei den berüchtigten Wagner-Söldnern. Die kampieren im Grunde direkt vor den Toren des UN-Lagers in Gao und dürfen ihre Drohnen übrigens durchaus aufsteigen lassen. Auch das ist ein Grund, warum dieser nun ein Jahrzehnt dauernde Einsatz Ende Mai 2024 unwiderruflich zu Ende geht.
Auch wenn das militärische Engagement endet, die Entwicklungszusammenarbeit geht weiter. Wir werden weiter hier vor Ort sein.
Sucht die zuständige Ministerin Svenja Schulze zu beruhigen. Die SPD-Politikerin ist im Doppelpack mit ihrem Parteifreund Boris Pistorius in den Sahel gereist. Gleichzeitig ist aber kein Geheimnis, dass Deutschland hier in Mali parallel zum Truppenabzug auch im zivilen Bereich sein Engagement zurückfährt. Wenn auch nicht so radikal wie die Bundeswehr. Gibt Deutschland Mali also auf oder wahlweise den russischen Kräften oder den Terrormilizen preis? Zumindest ist die Zukunft Malis ein Thema, über das sich auch die jetzt noch im Einsatz befindlichen Soldaten Gedanken machen. Auch wenn hier kaum jemand eine Prognose wagen kann und will, auch Major Christian nicht.
Das werden wir dann sehen. Das ist wie Afghanistan. Wenn natürlich ein bestimmter Player raus ist aus dem Land, dann entsteht ein Vakuum und das wird sich dann sehen, wie sich das füllt.
Im Lager in Gao jedenfalls wird sich von Anfang Juni an vieles zunehmend um den Abzug drehen. Ob bis dahin die Heron-Drohne noch einmal aufsteigen wird, ist ungewiss.
Dann wünsche ich Ihnen, dass es demnächst noch einmal wieder hochgeht,
sagte Boris Pistorius zu den beiden deutschen Soldaten, als er sich im Camp von ihnen verabschiedete. Besonders zuversichtlich klang er dabei nicht.
Der Bericht von Kai Küstner, und wir können jetzt direkt mit der Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze sprechen. Wir erreichen sie noch direkt in Bamako. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie konnten sich gestern, wir haben es gehört, auch in Gao Eindrücke von einem Bundeswehrlager dort verschaffen. Zunächst mal, wie haben Sie die Situation dort erlebt für die insgesamt ja noch 1200 Soldaten? Wie ist da die Stimmung? Stehen die Zeichen schon auf Abschied?
Ich habe ja mit den Soldaten dort gesprochen, aber ich habe auch mit sehr vielen Menschen dort aus der Region gesprochen, die eben von Entwicklungshilfe, von unserer gemeinsamen Arbeit dort auch profitieren. Und alle haben mir gespiegelt, dass sowohl die deutschen Soldaten als eben auch diejenigen von der GIZ oder von der KfW, die dort vor Ort sind, sehr hoch angesehen sind. Eine Frau aus einem Projekt hat dort immer wieder gesagt, die Deutschen behandeln uns mit Respekt. Wir sind seit über 60 Jahren hier im Land und das, was wir hier voranbringen, das funktioniert auch wirklich und das ist von den Menschen sehr, sehr akzeptiert.
Die Bundeswehr zieht ab, wir haben es noch einmal gehört, aber die Entwicklungshilfe und die Projekte in diesem Bereich sollen weitergehen. Inwiefern?
Ja, wir sind ja schon viel länger als der MINUSMA-Einsatz hier in der Region und wir wollen auch weiter in der Sahelregion bleiben, weil das stimmt ja, dass hier der Terrorismus immer stärker um sich greift. Und deswegen müssen wir mithelfen, dass man diesem Terrorismus den Nährboden entzieht. Die meisten jungen Leute, die sich den Terroristen anschließen, tun das, weil sie dort ein Motorrad bekommen, weil sie eine Waffe bekommen, um sich zu verteidigen und ein regelmäßiges Einkommen. Und was wir hier machen, ist, Alternativen dazu aufzubauen, also in der Landwirtschaft bezahlte Jobs zu schaffen, damit man eben seine Familie ernähren kann. Das ist für so ein Land wie Mali, wo über die Hälfte der Bevölkerung unter 15 Jahren alt ist, ist das wirklich wichtig, mitzuhelfen, Nährboden für Terrorismus zu entziehen.
Aber wie wollen Sie diese Entwicklungsprojekte dort schützen, wenn es quasi keine militärische Unterstützung und keinen Schutz auf dieser Ebene mehr gibt?
Wir sind ja als Deutsche in 64 Ländern aktiv. Wir haben 64 Partnerländer in der Zusammenarbeit. Und in den meisten Ländern haben wir keine militärische Unterstützung. Und solange die Situation hier für die Menschen noch erträglich ist, also solange die hier bleiben können in den Regionen, und das ist da, wo wir arbeiten, der Fall, solange können wir auch immer noch helfen und unterstützen. Das geht dann mit lokalen Nichtregierungsorganisationen zum Beispiel. Das geht mit lokalen Verantwortlichen, wo wir unmittelbar mit den Menschen zusammenarbeiten, also eine Wasserversorgung aufbauen vor Ort, helfen, dass ein Brunnen gebohrt werden kann, damit dort Wasser für die Landwirtschaft vorhanden ist, Bildung voranzubringen für die vielen jungen Leute. Das geht auch weiterhin.
Ist Mali aber vielleicht da nochmal ein anderer Fall? Also ein Regime, das ja zunehmend offenbar auf Moskau setzt und auf die Kooperation mit den brutalen Wagner-Söldnern. Also unterschätzen Sie da möglicherweise auch die Gefahr für diese Projekte?
Nein, wir gehen bei jedem Projekt, hat die Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich oberste Priorität. Aber wir haben langjährige Erfahrungen, wie man sowas machen kann, auch in schwierigen Sicherheitssituationen. Die Mehrheit der Länder, in denen wir arbeiten, hat schwierige Sicherheitssituationen. Deswegen gibt es da gute Erfahrungen. Und wir nehmen ja auch die gesamte Region hier stärker in den Blick. Also in Niger sieht die Situation ganz anders aus oder in Mauretanien. Beides Demokratien, die hier in der Region sind. Und da auch die grenzübergreifenden Projekte zu stärken, zu sehen, was können wir tun, um mitzuhelfen, Perspektiven zu schaffen. Das ist etwas, was noch funktioniert. Und solange das funktioniert, bleiben wir hier auch.
Wir müssen es ja sagen, Frankreich ist schon abgezogen, ebenso die Briten, die Niederländer, einige andere Staaten sind noch da. Die Bundeswehr wird abziehen und allgemein gilt dieser Einsatz in Mali im Grunde genommen als gescheitert, wenn man sich die Entwicklung des Regimes jetzt anschaut. Darf man mit einer solchen Regierung kooperieren?
Diese Regierung hier hat sich an die Macht geputscht. Was wir hier tun, ist nicht mit der Regierung kooperieren. Wir führen Gespräche, aber es gibt keine Projekte, wo wir unmittelbar dauernd mit dieser Regierung zusammenarbeiten. Wir arbeiten ganz nah an der Bevölkerung und versuchen hier zu helfen, dass der Terrorismus sich nicht noch weiter ausbreitet. Und das funktioniert auch noch. Diese Projekte gehen und deswegen haben wir auch eine Verantwortung, das weiterzuführen. Wenn der ganze Sahelregion, wenn neben Mali, Burkina Faso hier noch mehr Länder wegkippen würden, würde das auch uns in Deutschland sozusagen tangieren. Deswegen macht es Sinn, hier weiter vor Ort zu sein.
Wir müssen noch mal ein bisschen breiter fassen, Frau Schulze. Russland ist in Afrika im übertragenen Sinne immer weiter auf dem Vormarsch. Es versucht ja parallel zu China dort Fuß zu fassen mit wirtschaftlichen, mit militärischen Angeboten und zwar ohne, wie das ja für die EU-Hilfe gilt, irgendwelche menschenrechtlichen Standards da erfüllen zu lassen. Und Da ist natürlich die Frage, ist das eigentlich auch in Mali viel zu lange unterschätzt worden?
Naja, was wir hier an Standards setzen, das sind die Standards, die wir uns als Welt miteinander gegeben haben. Das sind die globalen Nachhaltigkeitsziele. Das ist das Recht, dass Frauen eben auch Bildung haben dürfen. Das ist das Recht, dass Menschen nicht hungern müssen. Und solche gemeinsamen Rechte, das sind ja keine westlichen Werte, das sind Werte, die wir gemeinsam vereinbart haben, das noch zu versuchen, dem zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist das, was wir hier in der Entwicklungszusammenarbeit machen. Und es bleibt richtig. Ja, wir sind nicht ohne Alternative. Da sind auch andere, die Angebote machen. Aber das deutsche Angebot wird hier sehr geschätzt. Das wird uns von allen wiedergespiegelt. Und wir haben hier die Möglichkeit, etwas zu bewegen. Und deswegen ist das auch sinnvoll, hier noch vor Ort zu sein.
Also Sie glauben, Europa hat da den Wettlauf mit Mächten wie Russland und China noch nicht verloren auf dem afrikanischen Kontinent?
Nein, das haben wir auf gar keinen Fall verloren. Ja, China ist hier, Russland ist hier, auch der arabische Raum ist in Afrika aktiv. Aber auch wir haben hier eine Rolle. Wir haben eine langjährige Bilanz sozusagen vorzuweisen. Gerade von den Deutschen weiß man, dass die Projekte auf einem sehr guten Niveau sind, dass sie respektvoll sind, dass wir wirklich mit den Partnern hier vor Ort arbeiten. Und deswegen haben wir auch eine gute Chance, hier noch mitzuhelfen, Terrorismus zum Beispiel den Nährboden zu entziehen.
Es gab ja auch eine gewisse Hoffnung noch auf die Wahlen in Mali, die stattfinden sollen. Die Bundeswehr sollte möglicherweise noch geordnete Wahlen mit ermöglichen. Aber die Frage ist ja, wann kommen die und sind dann deutsche Soldaten dort überhaupt noch vor Ort?
Ja, die Vorbereitungen für die Wahlen laufen. Dazu werden wir auch heute hier mal eine ganze Reihe von Gesprächen führen. Es wird nach allem, was wir im Moment hören, wird es Wahlen geben. Der genaue Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, aber die Vorbereitungen für die Wahlen laufen jedenfalls hier. Also das ist das, was uns jedenfalls hier vor Ort alle wiedergespiegelt haben. Also Wahlen müssen sein, das gehört dazu. Darauf legen wir auch enormen Wert. Inwieweit da MINUSMA noch helfen kann, das kann heute niemand sagen.
Vielleicht noch abschließend, der Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte ja im Januar, war es glaube ich, auch noch mal sogar noch einen früheren Abzug der Bundeswehrsoldaten aus Mali ins Gespräch gebracht, weil eben Kritiker auf der anderen Seite wieder befürchten, dass die Sicherheit dort für die Soldaten nicht mehr gewährleistet ist. Das scheint, so verstehen wir, vom Tisch. Das heißt, der Abzug dort wird im Juni beginnen und soll dann im Mai abgeschlossen sein im nächsten Jahr. Das ist sozusagen da das letzte Wort.
Ja, es gibt hier jetzt einen genauen Plan, wie der Abzug funktionieren kann. Wir sind ja mit sehr vielen Menschen hier, aber auch mit sehr viel Material. Und Boris Pistorius hat gestern gesagt, das ist nicht so, als wenn man eine vierköpfige Familie umzieht, sondern man zieht über 1000 Menschen um und eben sehr, sehr viel Material. Und das muss alles über Niamey hier aus dem Land herausgeschafft werden. Und wir wollen dieses Material hier auch rausholen. Und deswegen wird das einfach seine Zeit dauern, bis der Abzug dann wirklich durch ist.
Das heißt, so Verhältnisse, wie wir sie gesehen haben beim Abzug in Afghanistan, sind in Mali nicht zu befürchten?
Nein, die Situation hier ist so, dass der Abzug geordnet laufen kann, dass es da auch Pläne gibt, dass es die Möglichkeiten gibt, hier geordnet abzuziehen. Und das soll auch passieren. Also das soll hier kein Material zurückgelassen werden oder Hals über Kopf aus dem Land herausgegangen werden, sondern wirklich Schritt für Schritt wird der Einsatz bei MINUSMA für die deutsche Seite eben enden. Aber die Entwicklungszusammenarbeit bleibt.
Live im Deutschlandfunk heute Morgen die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD. Wir haben Sie direkt während Ihrer Reise in Mali erreicht. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Interview heute Morgen.
Vielen Dank.
8.24 Uhr ist es. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Morgen, und wir erreichen jetzt live in Peking unsere Kollegin Gudula Geuter, die die Reise der Bundesaußenministerin nach China begleitet hat. Frau Geuter, die Außenministerin hat gerade eine Pressekonferenz gegeben. Was waren ihre wichtigsten Schwerpunkte?
Es gab eigentlich drei Punkte, die wichtig waren.
In dieser Pressekonferenz, die sehr viel später begonnen hat als geplant und dann auch sehr viel länger gedauert hat. Das heißt, man hatte sich durchaus etwas zu sagen und die Rahmenbedingungen waren an sich von Entgegenkommen geprägt. Der Außenminister Qin Gang, also Baerbocks Amtskollege, hat sie in Tianjin abgeholt, dem Stadt, in der sie gelandet war und in der sie gestern schon ein Unternehmen und eine Schule besucht hatte, heute nochmals ein Unternehmen der Elektromobilität mit ihm zusammen besucht hat. Er ist mit ihr zusammen im Hochgeschwindigkeitszug gefahren. Man hat also viel Zeit miteinander verbracht. Was die Pressekonferenz betrifft, war der Ton ebenso freundlich. In der Sache wurden aber beide Seiten sehr deutlich. Erst einmal allgemein, was die allgemeine Verortung betrifft, so hat Annalena Baerbock betont, viele fragten sie, wie China nun mit seiner Rolle umgehen wolle, dass sich eben anschickt, eine führende Rolle in der Welt als Weltmacht zu spielen, hat betont, wie schon zuvor, dass es nicht um eine Entkoppelung gehe, aber eben darum, Risiken zu minimieren. Sie hat auf fairen Wettbewerb gedrängt und in diesem Zusammenhang des fairen Wettbewerbs auch auf die Einhaltung von Menschenrechten. Qin Gang hat auf den letzten Punkt geantwortet, was China am wenigsten aus dem Westen und zum Schutz der Menschenrechte gebe es keine allgemein gültigen Standards. Die beiden anderen wichtigen Punkte in dieser Pressekonferenz waren natürlich neben vielen anderen die Frage nach Russland und nach Taiwan. Zu Russland hat Annalena Baerbock wie schon vorher auf die Verantwortung Chinas als Mitglied des Sicherheitsrats verwiesen und hat auch betont, dass sie bei den ja im Raum stehenden Plänen für einen Frieden von Seiten Chinas und den Aktivitäten, die bekannt sind, nicht verstehe, warum China seinen Einfluss nicht nutze, um Russland zum Ende des Krieges aufzufordern. Qin Gang hat betont, in der Ukraine bedürfe es einer politischen Lösung und mehr oder weniger wörtlich, ein Territorium ist so unteilbar wie die Sicherheit. Nun wissen wir, dass mit diesen Begriffen man in China, und dazu kommen wir gleich bei der Taiwan-Frage, noch zum Teil darunter anderes versteht, als wir das aus Deutschland im Verhältnis von Russland und der Ukraine sehen. Konkret gefragt nach Waffenlieferungen, ob es die gäbe oder ob man sich die vorstellen könnte, sagt er unter anderem, man werde kein Öl ins Feuer gießen. Und was Taiwan betrifft, hat Annalena Baerbock nochmal betont, dass Konflikte nur friedlich zu lösen seien, dass gewaltsame Lösungen nicht akzeptabel sein. Und danach nicht gefragt, hat Qin Gang sehr lang ausgeholt und hat eben noch einmal betont, man müsse, um das zu verstehen, erst noch mal sehen, woher dieser Konflikt komme. Es gebe eben separatistische Bestrebungen in Taiwan, die nicht zu akzeptieren seien. Und wer Stabilität und Frieden wolle, solle Farbe bekennen und die separatistischen Bestrebungen ablehnen. Das heißt also, in den konkreten Punkten sind beide bei den Positionen geblieben, die man auch vorher kannte. Das Gespräch war lang. Wie weit eine Annäherung stattgefunden hat, war aus dieser Pressekonferenz nicht direkt ersichtlich.
Also zusammengefasst kann man sagen, ein freundlicher Ton, aber in der Sache keinerlei Bewegung.
Ja, das muss man jetzt sehen in der Folge, ob es wirklich keinerlei Bewegung gegeben hat. Wie gesagt, aus dem, was öffentlich zu hören war, hat sich mir eine wesentliche Bewegung nicht abgegeben.